Kabul Mabul.
Hier baut Kas Mabul.
Ein Podcast vom Leben auf dem Segelboot in der Karibik.
Willkommen an Bord.
Es ist ziemlich nass heute. Wechselhaft.
Wechselhaft, windig, nass, regnerisch. Achtung, hier hat es ein Fischerboot hier vorne. Da, hier vorne. Wow, aber in so einem winzigen Boot, auf diesen Wellen, ey. Krass, wirklich.
Alex, wo sind wir da?
Auf dem Weg von Cariacou nach Grenada.
Wieso wieder runter?
Gute Frage. Eigentlich will keiner mehr nach Grenada, aber wir müssen noch ein paar Sachen erledigen. Bootsteile abholen.
Und dann haben wir noch jemanden, der uns Opferanoden versprochen hat, die wir abholen können.
Deswegen geht es nochmal nach Grenada.
Und ja, es ist ziemlich windig, ziemlich nass, stürmisch. Und wir sitzen im Niedergang auf Mabul.
Ich glaube, vom Regen her haben wir es eigentlich ganz gut erwischt. Wir sind ein paar Mal ausgewichen.
Und etwa dreimal mega nass geworden.
Ja, aber immer relativ harmlos. Ja, es war ein bisschen durchwachsen. Wir sind auf der Atlantikseite von Grenada runter, also mit mehr Welle natürlich als auf der windabgewandten Seite. Es war alles dabei, von Flaute bis Sturm bis Regen, Sonnenschein, Wolken, keine Wolken.
Und dann endlich, nach 6,5 Stunden, erreichten wir dann endlich die Prickly Bay am Südende von Grenada, ankerten und stürzten uns ziemlich heißhungrig in die Marina, ins Restaurant.
Es gab erstaunlich gute Pizza.
Ja, und dann saßen wir da vor unserer Pizza und sehen aufs Dinghy Dock, und da kommt ein älterer Mann mit seinem Dinghy her, mit einigen Kisten da drin, und er winkte uns, kam rein und bat uns, ob wir nicht kurz auf seine Kisten aufpassen können. Und das war Bob, oder Robert.
Bob ist ein Amerikaner, er segelt solo, also einhand, und er war 35 Jahre in Australien und hat es seit 4 Jahren mit seinem selbstgebauten Katamaran unterwegs.
Ja, und Bob ist das Thema dieser Folge. Bob, der Einhandsegler. Bob, der
Bootsbauer.
Der Verrückte, oder wir wissen nicht genau, ob er verrückt ist oder nicht. Ein Leben ohne Boote, an das kann er sich ja nicht erinnern.
I've always had boats. When we first migrated to Australia, we bought a home on the Gold Coast, on one of the creeks that has ocean access. So we could drop our small boats into the creek, blast out over the bar, and then run up the surface paradise and visit friends, and it was wonderful. We used the boat more than we used the car for transport.
Bob sagt, er habe immer Boote gehabt. Später, als er dann geheiratet hat, er hat eine Australierin geheiratet, sind sie nach Australien gezogen und wohnten am Meer an einem kleinen Flüsschen und hatten da auch wieder Boote, haben sich immer mit Booten bewegt. Und auch seine Kindheit war ja voller Boote. Er ist nämlich bei den großen Seen aufgewachsen in Minnesota.
First home that I remember was in Minnesota in Lake Country. We lived in a little town in the pine forest and everybody had a boat. And around that part of Minnesota, the lakes were for transportation. If you wanted to visit so and so across the lake, well, you could drive 30 miles around or you take your boat across. And if it's winter, you take your car across.
Bob wuchs in Minnesota auf, bei den großen Seen in den USA. Jeder hat dort ein Boot, weil es teilweise einfach mehr Sinn macht, mit dem Boot Erledigungen zu machen als mit dem Auto. Mit dem Boot fährt man direkt ans andere Ufer oder dahin, wo man hin will. Mit dem Auto muss man außen rumfahren.
Das klingt jetzt alles sehr idyllisch, nach einer idyllischen Geschichte, Lebensgeschichte und Kindheit. Wir haben dann aber gemerkt, nach ein paar Tagen, als wir Bob wieder gesehen haben, dass da noch eher dunklere Seiten in dieser Lebensgeschichte sind. Er sagte nämlich, er sei seit Jahren auf der Flucht. Ja, ein bisschen mehr dazu erzählen wir später, aber vielleicht können wir kurz noch sagen, was haben wir eigentlich jetzt diese Tage in Grenada gemacht?
Also der Grund war ja einfach, Bootsteile zu holen. Wir haben von Freunden, deren Nichte hat uns 2, 3 Kleinigkeiten mitgebracht fürs Boot aus UK. Und das haben wir abgeholt, wir haben uns dann auch mit denen getroffen.
Zu einem verheerend starken Rum.
Ja, dann haben wir irgendwie am ersten Tag eigentlich alles erledigt gehabt, was wir erledigen wollten. Und was wir sonst noch in Grenada gemacht haben, könnt ihr in unserem Blog nachlesen.
Ja, und dann saßen wir an einem Tag auf dem Boot Und auf einmal kam Bob angefahren mit seinem Dinghy.
Bob erfuhr dann logischerweise ziemlich schnell, dass wir neu in dieser ganzen Bootsgeschichte sind. Daraufhin meinte er, er will sich unbedingt unser Rigging anschauen, also das stehende Gut, die Abspannung vom Masten. Weil er gemeint hat, ja, da kann er ganz schnell drüber schauen und dann kann er sagen, da ist was ganz im Argen oder passt soweit alles.
Okay. And see what's happening. If there's some tension moving it either way, or if it's not a straight line going up while you're under power, well, then take a closer look at your shroud tension. The wires are supposed to work in concert.
Bob ging dann einmal ums Boot rum und hat an allen Wanden gewackelt und was er sonst noch in die Finger bekommen hat. Er hat ein bisschen erklärt, er ist jetzt auch nicht der Erste, den wir an Bord hatten, der da mal ein bisschen rumgewackelt hat. Wir wussten eigentlich, ist alles in Ordnung. Und
aber es war super nett trotzdem.
Ja, natürlich. Und er konnte das aber auch so bestätigen. Also.
Ja, und dann setzten wir uns ins Cockpit. Bob hatte seinen eigenen Rum mitgebracht und begann dann seine Lebensgeschichte zu erzählen. Er kam eben in den USA zur Welt, er arbeitete dort als Schmuckmacher und so lernte er dann auch seine Frau KK kennen, eine Australierin, und ist dann vor 35 Jahren mit ihr nach Australien gezogen. Gemeinsam stellten sie dann Schmuck her und genossen eben die Freizeit auf dem Meer und beim Segeln. Sie wohnten damals in Queensland.
Queensland is living proof that God had to have been a sailor for part-time, you know, it's just... The greatest sailing destination in the world, as far as I'm concerned, is Queensland, Australia. It's behind the Great Barrier Reef. You can head outside the reef if you like, but the area behind the reef is magic.
Also Bob sagte, Queensland sei der Beweis, dass Gott ein Segler gewesen sein muss, weil das einfach so unglaublich traumhaft schön sei, das sei einfach das Allerschönste, was es gebe, mit dem Segelschiff zu erkunden. Bob und Keke, die kauften sich dann ein Stahlboot. Das war dann eine ziemlich lange Leidensgeschichte, glaube ich.
Yeah, I went out and bought us a real piece of shit steel boat. KK and I spent 2 years rebuilding that boat. We put 13 plates of steel in it and tons of bar and rod. I learned to weld on that thing and I'm good now.
Also er sagt selbst, er hat einen riesen Scheißhaufen von Stahlboot gekauft. Er hat dann erzählt, dass er unglaubliche Mengen an Stahlplatten wieder in dieses Boot reingeschweißt hat, 2 Jahre lang, hat dabei Schweißen gelernt und ja.
Ja, und so später baute er dann sein eigenes Boot, einen Katamaran. Und all das begann ja eigentlich mit einem Disput und mit einer Bootszeitung, die er selbst gegründet hat.
For education, I have very little. That doesn't keep me from learning things. And one way to learn things is just by deciding one day I'm going to do something. And if I decided to be a brain surgeon, I would do it. I'd be doing brain surgery in a back alley somewhere, just for the fun of it. But one day I decided I wanted to start a boating paper.
Also Bob sagte, er habe zwar sehr wenig Bildung, aber wenn er sich was in den Kopf setze, dann lerne er das. Also jeder könne eigentlich alles lernen.
Anscheinend hat er auch gelernt, ein Bootsmagazin zu gründen, weil er hatte eins oder hat es immer noch. In diesem Magazin kritisierte er die neumodischen Katamarane.
There was a discussion on the, what the boating market was, and then after that, what the boat builders in Australia were building to satisfy the market. And I thought they were a mile off. They were starting to go into these very large, complex boats that are popular now, like the big lagoons and those kinds of things. But at the time that they were doing that, they weren't making as good of a product. Their boats looked good, but they didn't sail for shit. They were bad, you know, they weren't good seaworthy boats, but they were finished off beautifully. You know, they showed well at a boat show, but they were junk. So the Bare Bones project began as, okay, wise ass, what is the good boat for Australia, for the conditions and the market? Finally decided to put my money where my mouth was.
Ja, also damals vor 20 Jahren hätten die Bootsbauer dann begonnen, diese riesigen Katamarane zu bauen.
Die wir jetzt überall um uns herum sehen.
Jetzt können sie ja mehr oder weniger segeln, aber damals hätten sie vor allem gut ausgesehen an einer Bootsshow, aber man hätte einfach nicht damit segeln können. Und so sagte er dann, okay, Bob, wenn du die schon kritisierst, dann mach's besser. Und er begann dann wirklich in seinem Hinterhof sein eigenes Boot, einen Katamaran zu bauen. wir haben ihn dann gefragt, ja, was ist denn jetzt ein gutes Boot?
Lightweight, agile, easy to build, easy to maintain, low cost.
Ja, und das hat er, glaube ich, auch ziemlich konsequent dann umgesetzt, seine 5 Punkte. Also einfache Wartung, geringe Kosten, nicht übertrieben groß.
Leicht.
Leicht und nicht so unnötige Komplexität, also nicht 1 Million elektrische Systeme, Touchscreens überall. Ja, und sein Katamaran sieht schon schnell aus, hat auch Daggerboards, damit segelt er praktisch härter am Wind als ein Katamaran ohne. Ja, und es war auch wirklich
Also wir haben sein Boot besucht und das Boot sah sehr einfach aus, also hatte wirklich keinen Schnickschnack drin.
Aber trotzdem alles, was man braucht. Also es sieht nicht zusammengeschustert aus.
Mm. Er hat auch mehrere Jahre daran gearbeitet und dann eben vor 4 Jahren begann er dann seine Reise alleine, ohne seine Frau. Also zuerst segelte er dann Richtung Süden, um seine Tochter in Tasmanien zu besuchen. Und auf dem Weg dahin hatte er bereits den ersten Unfall mit einem Walfisch, einem Buckelwal.
When I sailed to Tasmania, I ran into a humpback whale. We had a head-on collision. The boat came to an immediate stop, and everything got thrown around, including the skipper. I was in the cabin, looking out a window, everything calm, making about 7 knots, everything's good, pointing high, easy conditions, bang, like running into a concrete wall. And I stumbled back out to the cockpit going, what the hell? And I saw this big orange-red pool in the water, and I didn't understand it immediately. And then the whale breached right behind that, and I went, ah, humpback whale. I think I would have seen him sleeping. The humpback whales, they're smart ass. They'll go under your boat and miss you by a few inches, and they can do that. But he was coming toward me, and my dagger boards are painted black. So all I presented to the whale was this knife edge of black, and I think he just missed it. He intended to just slip under the boat with a little bit of clearance, and I had about 4 or 5 feet of board in the water. It caught him and it cut him up pretty bad. I hope the creature survived. Humpback whales are thick on the Queensland coast, and they're one of the most civilized creatures anywhere. If they weren't careful, they would take out dozens of boats every season, but they are. It's a really rare occurrence to have a collision like I had. They're considerate of other life forms. How about that? That's something humanity could learn, you know?
Bob segelte bei ungefähr 7 Knoten, sagt er, also so ungefähr fast unser Topspeed. Und auf einmal kam das Boot einfach zum absoluten Stopp, also einfach steht, als wäre er gegen eine Wand gefahren. Natürlich alles im Boot einmal nach vorne geflogen und als er dann sich wieder aufgerappelt hat und geschaut hat, dann hat er im Prinzip einen roten, sprudelnden Pool gesehen und ihm wurde dann ziemlich schnell klar, was passiert ist, als er dann den Wal hinter sich aus dem Wasser kommen hat sehen, der eben ja, doch ziemlich schwer verletzt war.
Ja, und was passiert war, dass der Wal anscheinend sein Daggerboard nicht gesehen hatte, weil das schwarz angemalt ist und sich daran dann verletzt hat, weil er sagte, die Buckelwale, das seien extrem zivilisierte Wesen. Es gäbe ganz viele von denen an der australischen Küste. Und wenn sie Boote anrempeln wollten, dann würden sie das ständig tun. Das tun sie aber nicht. Ich meine dann eben zivilisierte Wesen, von denen wir Menschen ziemlich viel lernen könnten. Ja, und nachdem Bob dann sein Boot wieder hergerichtet hatte, seine Tochter besucht hatte in Tasmanien, segelte er dann wieder nach Norden, Darwin, und dann nach Indonesien.
Von dort aus wollte er direkt nach Südafrika, hat sich dann aber anders überlegt und nahm dann erstmal Kurs auf den Indischen Ozean. Der hat ja nicht den besten Ruf unter den Seglern.
Ungemütlich, hohe Wellen.
Bob aber meinte, es war eigentlich das beste Segeln, was er jemals hatte. Er ist absichtlich langsamer gesegelt, hat er gesagt.
Weil es so schön gewesen sei.
I've heard people bitch about the Indian Ocean as being a tough time, but I don't know. I picked my conditions and I picked my route carefully, and it was the most wonderful sailing. I didn't want it to stop. I was going slow on purpose, and there were parts of it where I didn't have to go slow on purpose. There was hardly any wind, hardly any seas. I was making 50 miles a day.
Ja, und was verrückt war, also ich meine, eben Bob ist ein Einhandsegler, er ist alleine auf diesem Boot. Und er erzählt uns dann, dass er von Thailand bis Djibouti, also wochenlanges Segeln, hat er einfach durchgesegelt. Er hat nie angehalten. Verrückt, oder?
Das machen Einhandsegler, ja.
Wir mit unseren 7-stündigen Schlägen. Da können wir einiges lernen von Bob. Dann sagte er, er habe dann genügend Abstand gehalten zu Jemen. Sagte er doch, Somalia, das sei heute wegen der Piraterie überhaupt kein Problem mehr. Und dazu erzählte er eine Geschichte, die konnten wir jetzt nicht überprüfen. Aber das, was er erzählte.
The story I got, and I've heard it from a couple different directions, as I explained. There was one town, one village left in Somalia that the pirates were using as a base. The pirates weren't the whole town, they were just a part of it. What I heard was that the American military had had enough, and they were going to go in and clean the pirates out of the town. But when they got to the town, they found that it didn't exist anymore. It was blasted into dust. Men, women, and children, everything destroyed, gone. What I heard and reheard, the Chinese got there first. They'd attacked a couple of Chinese commercial vessels. And the Chinese have no sense of humor about these things.
Ja, also sagt letztendlich, die Chinesen hätten einmal die Piraten platt gemacht und seitdem ist Ruhe und die Amis hätten das auch schon vorgehabt.
Aber die Chinesen seien ihnen zuvor gekommen.
Ja, aber was daran? Also wir wissen es einfach nicht. Ich weiß nicht mal ehrlich gesagt, ob die Aussage, dass es dort keine Piraterie mehr gibt, korrekt ist. Aus welchen Gründen auch immer das dann so wäre.
Ja, also falls wir jemals an diese Küste kommen sollten, werden wir das nochmal genau überprüfen. Ja. Ja, und von Djibouti segelte er dann 1410 Meilen durchs Rote Meer zum Suezkanal. Dort habe er die grauenhaftesten Stürme erlebt und habe ständig gegen den Gegenwind gekämpft.
If it's that rough, I'm on red alert. It's adrenaline. I mean, I'm looking after my boat because it's looking after me. My priorities is to make sure the boat is doing okay. Make sure that any sail I have set is manageable and productive. Making sure that lines are in order. Constantly going over every detail. Because in rough conditions, things can happen quick. You can't wait until something breaks. You have to be able to spot it, say, oh, that line's chafing. Things like that. You're just on red alert. When you're on red alert, there's no time for panic.
Aber eben in solchen Stürmen und Notsituationen, da sei Angst eigentlich dann doch kein Thema, sondern da funktioniert man einfach. Das sei einfach nur noch pures Adrenalin.
Als er dann endlich im Suezkanal angekommen ist nach seinem stürmischen Roten Meer, ging es mit Corona los. Und weil er 6 Stunden zu spät dran war, ist er nicht mehr durch den Kanal ins Mittelmeer gekommen und blieb dann im Suezkanal selbst.
2 Monate lang. Er blieb 2 Monate lang in der Mitte des Suezkanals stecken, durfte aber nicht vom Boot runter und musste irgendwie einen Händler, der überteuerte Preise hatte, bezahlen, um sich ernähren zu können. Wir fragten ihn dann, was er getan habe, dann 2 Monate eingesperrt auf seinem Boot.
I painted stuff.
So like painting in like nice paintings or painting like in...
No, I'm a boatie. Are you kidding? I'm not talking classic art. No, I'm talking polyurethane, white 2-pack polyurethane, you know, in multiple coats.
Ja, er habe sein Boot gemalt.
Ja, keine Gemälde, wie Karen mal kurz gedacht hat.
Paintjobs, er sei ein Boatie.
Dann ging es irgendwann weiter. Die Tore ins Mittelmeer gingen dann doch irgendwann auf. Er war da noch eine Zeit lang dann in Griechenland. Dann ging aber doch so viel aus, dass er es dann aus dem Mittelmeer wieder rausgeschafft hat. Und dann stach er eben in den Atlantik, über den Atlantik, hierher in die Karibik.
Aber eben so lange Zeit alleine auf dem Boot, ich finde das irgendwie schon unglaublich, oder? Also ich würde vereinsamen.
Ja, du bist ja auch nicht er. Das kommt ja immer sehr auf die Person drauf an,
ja, aber
ob man das mag oder nicht, alleine zu sein.
Also ich weiß nicht. Einsamkeit, meinst du, das war überhaupt kein Thema bei ihm?
Ich glaube nicht, nee.
You have to take care of business. You have to do what you have to do. And that's that. So you just do it. And that's that. You go when you have to go. You stay when you can. It's all a matter of imperatives. If you don't have the choice about a thing, then why cry about it? Just get busy doing it.
Ja, also Bob ist so einfach total Pragmatiker. Fragen nach seinen Gefühlen hat er immer ziemlich pragmatisch beantwortet. Aber was mir auffiel, er sprach extrem liebevoll über seine Frau KK. Und da habe ich mich dann schon gewundert, oder? 4 Jahre lang ohne seine Frau, sie hätte ihn ja mal besuchen kommen können.
Also natürlich gab es diverse Ausreden erst, wie Covid. Dann wurden die Flüge super teuer und es war immer noch kompliziert. Aber 4 Jahre konnte er so auch nicht wirklich erklären.
Und dann irgendwann am Ende unseres Gesprächs, als er bei uns auf dem Boot war, sagte er so, okay, ich bin auf der Flucht, ich kann sie nicht sehen, wir können nur verschlüsselt kommunizieren. Und wir saßen so ein bisschen ratlos da und dann sagten wir, ja, können wir dich mal auf deinem Boot besuchen, uns mal dein Boot anschauen? Und er meinte, ja klar, aber da gäbe es ein paar Bedingungen.
In fact, when you come to visit my boat, leave your phones here. No, no, I'm not kidding. No phones, no exceptions. No phones. We have an elaborate, secure form of communication. It's kind of clumsy and it's less personalized. I answered a letter to my wife today. I picked one up off of a server that we have reserved for us to exchange encrypted documents.
Also da kamen so die ersten Aluhut-Momente. Keine Phones, weil er vermutet, dass er abgehört wird oder getrackt wird über die Telefone.
Ja, aber mehr wollte er wirklich nicht sagen. Ne? Ja. Und dann haben wir dann noch einfach über die schönen Dinge gesprochen, zum Beispiel über die Magie beim Segeln.
Oh, there's magic moments. That part of the Gulf of Aden, coming around the Horn of Africa by Somalia, that was lovely. I love sitting up on the bows, watching sea life, watching the birds. I had bird visitors on the boat on occasion. It was a pretty large bird. I can't remember what breed it was. And he was sitting up on my bow. And then sometimes the bow would rise quite a bit and then fall off. And the bird would just flop and then regain footing and did that all night. I'm going, it must be more tiring doing that than it was flying. But that's somehow he was getting rest. So I knew how the poor bugger felt, so I wasn't going to chase him off. You know? I would have liked for him to come further back, so the ride would have been easier for him. You build relationships with your environment. You start seeing parts of it that you might not notice otherwise. You know, so it's you gain an intimacy.
Also es waren viele Naturmomente, von denen er sprach. Der hat auch wieder so einen Vogelmoment.
Bei einer langen Fahrt hat ein Vogel versucht, sich bei ihm auszuruhen, aber es war doch relativ hohe Welle. Und der Vogel saß vorne auf dem Bugkorb. Und es ging aber immer hoch und runter. Und der Vogel hat dann immer wieder so praktisch bei jeder Welle wieder neu gelandet, sozusagen.
Das Meer, das mache sehr viel mit einem, verändere einem. Und da wurde Bob zum ersten Mal ein bisschen poetisch, würde ich sagen.
Every person, every personality. You've got the part that you reveal, that you front up with every day. But there's a lot more, I find, in a person's personality than is projected in a normal day. And sometimes it takes extraordinary situations for those other parts of the personality to come forward. Because, okay, now it's this crazy man's job to do this kind of thing. So the sane guy gets set aside for a time because... No time for a sane guy here. It's this crazy situation. Bring out the nutcase that you got buried in there so you can deal with it. That's a fairly reasonable way to put it. You expand, you always have the capabilities and you always have those parts of you. But sometimes it takes a particular situation for that part of your personality to come out and reveal itself to yourself. Boy, that's a deep one. I need another slip. I need some more room for that one.
Ja, also was Bob sagt ist, jede Person habe ja ganz viele Charaktereigenschaften in sich und ganz viel in sich, aber es brauche eben auch spezielle Situationen, damit sich unterschiedliche Charaktereigenschaften manifestieren könnten. Und gerade im Segeln, das so vielfältig ist und in den verschiedenen Situationen, in denen man ist, da kämen halt dann die verrückten Seiten von einem selbst oder die magischen Seiten von einem selbst überhaupt erstmal zum Vorschein. Segeln ist eine Art, wie eine Art Katalysator.
Und zu guter Letzt gibt es noch einen handfesten Ratschlag von Bob.
Get a boat. See, you're a sailor already. Take your time, learn your boat, learn everything about it that you can, have your navigation organized, look more up at the sky than at the water. And I look at it because it tells you stuff. You know, you can only see so far on the water, but you look up at the sky and you're going to know what's going on a lot further away than you can see in the water.
Ja, also wer eine Segelreise, so eine lange Segelreise plane, der müsste zuerst mal ein Boot kaufen.
Und nicht eine Million Kurse machen. Einfach mal Boot kaufen und dann der Rest gibt sich schon.
Und er sagte, man solle mehr in den Himmel schauen, weil die Wolken einem mehr sagen würden, als wenn man einfach aufs Meer schaut. Weil man da viel weiter sehen kann, wenn man die Wolken anschaut und den Himmel. Ja, und dann war Bob weg. Und am nächsten Tag besuchten wir ihn dann auf seinem Boot und dann begann er zu sprechen.
Er kam dann auch ziemlich schnell ans Eingemachte. Es ging wohl los in Australien mit der Bergbauindustrie. Mit der hat er sich angelegt, weil...
Also er ist ein bisschen ein Rebell.
Genau,
Bob.
Mit der Industrie hat er sich angelegt, weil die eben...
Die Umwelt verschmutzt hat.
Es war so, dass es nicht mehr legitimiert war durch irgendwelche komischen Gesetzeslücken oder so. Und dann ging es weiter, das Flughafen war in seiner Nähe, wo er gewohnt hat, an seinem Grundstück. Und da auf einmal flogen dann Flugzeuge über sein Haus, das davor nicht so war. Und dann hat er sich eben mit dem Flughafen angelegt.
Dann hätten sie ihn vergiften wollen. Also er lebte dann noch eine Zeit lang in Australien, aber oft einfach in seinem Auto, weil er Schiss hatte, dass er zu Hause vergiftet wird. Und ich glaube, er war dann auch selbst nicht mehr ganz sicher, ob er jetzt langsam am Durchdrehen ist. Er hat einen Lügendetektor-Test gemacht. Er war bei einem Psychologen.
Da hat er uns sogar das Gutachten gezeigt, dass er...
Total normal sei.
Ja. Und so wirkt er ja auch eigentlich. Mhm. Also bis auf diese No-Phones-Geschichte und...
Ja, und dann fühlte er sich nicht mehr sicher in Australien, ging dann nach Thailand.
Ja, und dann wurde er im Prinzip um den Globus gejagt. Also in Mexiko, wo ihn Leute verfolgt haben.
Und hätten.
Ja, und in Thailand hätte es einen Giftanschlag auf seinen Roller gegeben.
Also irgendwie klang das alles je länger, je absurder. Und dann ging er aufs Boot und jetzt segelt er seit 4 Jahren um die Welt und sieht seine Frau nicht mehr. Und er hatte auch keinen Plan. Also er wusste auch nicht, was er als nächstes tun wird.
Ja.
Wir verließen das Boot dann ziemlich ratlos irgendwie. Und als er ein bisschen bedrückt war.
Ja, die Geschichte ist zu verrückt, um wahr zu sein, aber er ist zu normal, als dass das alles erfunden wäre.
Also ich fragte mich da dann auch, vielleicht ist es eben doch nicht gut, wenn man dann so viele Jahre alleine auf einem Boot lebt.
Das sind nur 4 Jahre.
Trotzdem. Also was sagt uns das, Alex? Sei lieb zu mir.
Ja.
Wir haben dann Bob verabschiedet und segelten dann wieder Richtung Norden. Und da hatten wir unsere eigene ganz wunderbare Begegnung.
Komm mal her.
Walfisch, Walfisch. Man sieht die Fontäne. Wow, schau mal. Was sind denn das? Pottwale wahrscheinlich. Siehst du sie?
Ich weiß nicht, ob Walfisch ein korrekter Begriff für Wal ist.
Es waren Wale, Pottwale. Es war wunderbar.
10 Stück, schau. Schau mal. Wow. Wow.
Ja, und ich dachte dann natürlich sofort an Bobs Worte, welche zivilisierte Wesen die Buckelwale seien. Und die Pottwale, die sind bestimmt auch so zivilisiert, weil wir waren ziemlich nahe mit unserem Boot an den Pottwalen. Die sind auch äußerst sozial, das haben wir dann auch gelesen. Sie nehmen zum Beispiel Schwache in die Mitte, wenn sie angegriffen werden. Und die Bullen, die opfern sich sogar im Kampf, wenn sie damit die Herde retten könnten. Ja, und so segelten wir dann sehr beglückt nach dieser Pottwalsichtung weiter Richtung Kariakou.
Bei schönsten Bedingungen, mit Wind.
Warfen wieder Anker in der Tyrrell Bay. Ach, und dann gab es natürlich wieder schon das nächste Problem.
Naja, es ging jetzt die ganze Umrundung eigentlich nichts kaputt. Und
aber
dann ganz am Schluss gab es dann doch noch eine kleine Überraschung.
Die Ankerwinde ließ sich nicht mehr betätigen, als wir in der Bucht lagen. Wie wir das Problem gelöst haben, das kommt dann in der nächsten Folge.
Außerdem geht es um eine 18-jährige Französin, die auf einer Superjacht arbeitete.
All das in der nächsten Folge. Wenn ihr mehr über unser Leben auf dem Segelboot erfahren wollt, Fotos sehen wollt, besucht unsere Website www.sailingmabul.com.
Wenn euch gefällt, was ihr hier hört und wenn ihr die weitere Produktion des Boatcasts ein wenig unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun über eine Patreon-Mitgliedschaft auf unserer Website.
Das war's.
Servus.
Bis zum nächsten Mal.
Das lassen wir bitte raus.
Nee, das finde ich mega schön.
Nein, das kommt
doch,
raus.
Das finde ich mega
Nein.
schön. Nein. Für mich, nee, das kommt
Nein,
rein.
Nein, das kommt raus.
Das ist super schön.
Nein, ich sage da kein Wort dazu. Und das Big Magic lassen wir weg.